Eine Ärztin damals hatte mich tatsächlich auch gefragt, sind Sie nicht sich einfach sicher, dass das einfach Ihr Körper ist?
Mhm.
Und ich saß da so in diesem Moment und habe dann gedacht, ganz instinktiv weiß ich, nein, es ist nicht, irgendwas stimmt nicht. Aber ich kann nicht sagen, was.
Ja.
Für mich zählen halt Nährstoffe auch mit zu den Basics und die sollte ich vorher auch checken, gerade wenn ich jemanden mit solchen Symptomen da habe. Je mehr Stress ich habe, desto einen höheren Bedarf habe ich halt.
Ja. Mhm.
Und damit meine ich jetzt nicht nur, dass ich halt joggen gehe oder irgendwie körperlichen Stress habe, sondern auch meinen mentalen Stress.
Jetzt arbeitest du mit vielen Menschen, die vielleicht einen ähnlichen Leidensweg haben, wo vielleicht Erschöpfung, chronischer Stress, Entzündung eine Rolle spielen. Welche Nährstoffmängel siehst du denn, weil du arbeitest ja auch mit Diagnostik, siehst du denn am häufigsten?
Willkommen bei Die Ärztin und der Nerd. Powered by Longevity Cities, der größten Longevity-Community mit monatlichen Real-Life-Events in über 30 Städten, von München bis New York.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Ärztin und der Nerd. Ich bin die Ärztin.
Und ich bin der Nerd. Und heute haben wir eine ganz interessante Gästin da, die ich tatsächlich gar nicht so gut kenne, weil wir so eine Instagram-Freundschaft pflegen.
Ja,
ja, das sind immer so diese Momente, die so wahnsinnig random im Leben sind. Du hattest mir eigentlich initial geschrieben, so viel kann man ja verraten, weil ja bald ein Buch von dir rauskommt. Ne?
Ja.
Und ob wir Lust haben, irgendwie über dieses Buch ja da mal reinzustöbern und zu gucken. Und dann habe ich mir deinen Content angeguckt, ne? Bist so ein bisschen über deine Page geswiped, ne, und hab so geguckt und dachte so, eigentlich ist das total spannend, warum kommst du nicht jetzt schon eigentlich, ne, sofort in den Podcast halt rein, weil du so ein Thema besetzt und vielleicht habe ich es aber auch komplett missverstanden, was für mich so ein Blindspot bis dato gewesen ist, nämlich inwieweit Nährstoffversorgung, ja, also ich spreche jetzt mal banal formuliert, Supplements auch auf die psychische Gesundheit von Menschen einwirken können. Insbesondere eben nicht nur bei Männern, sondern auch bei Frauen, ja. Und das finde ich irgendwie total spannend, weil wenn ich irgendwie an Supplements denke, dann denke ich daran, wie kann ich irgendwie, ne, mehr Elastizität in der Haut haben, ja. Wie kann ich meine Muckis noch mehr stärken? Wie schlafe ich durch? Aber das ist ja was mit meinem Gemütszustand über den ganzen Tag hinweg hat, ne. Wie ich mit Sorgen, Ängsten und Co. vielleicht umgehe, da habe ich noch nie drüber nachgedacht und freue mich total, dass du heute bei uns bist.
Herzlich willkommen, liebe Vanessa Salzberg.
Dankeschön. Ich freue mich auch sehr, dass ich heute hier sein darf und mit euch reden kann. Und ja, du hast es richtig verstanden. Genau die Lücke oder diese Brücke schlage ich. Ich komme ganz ursprünglich aus der Psychologie, habe danach aber noch weitere Ausbildungen gemacht in Nährstofftherapie und ich habe es ja auch schon so ein bisschen im Vorgespräch erzählt, eigentlich damals gar nicht die Intention gehabt, damit zu arbeiten. Ich wollte das eigentlich nur für mich machen, weil mich das interessiert hat. Und habe dann selber irgendwann auch festgestellt, oh, das ist eigentlich eine richtig geile Brücke, die auch super viel erklärt, was mir in der Psychologie immer so ein bisschen gefehlt hat. Ja, und dann hier bin ich.
Ja, wir sind gespannt. Deine persönliche Story müssen wir auf jeden Fall hören, weil ich glaube, es ist auch immer, glaube ich, total wichtig. Viele Menschen, die gute TherapeutInnen sind, haben eine eigene Story, eine eigene Passion fürs Thema auch entwickelt aus einem eigenen Leidensdruck. Ne? Und das ist ja eine total wichtig auch für Empathie. Und das ist natürlich ein ganz wichtiger Faktor auch. Genau, bevor wir in unsere Sprechstunde gehen, noch einmal die Frage, was gibt's Neues bei Longevity Cities?
Cat by.
Hallo zusammen, hier ist Laura von Longevity Cities. Passend zum Thema psychische Gesundheit und Nervensystem freue ich mich besonders, unser nächstes Longevity Berlin Event anzukündigen. Am 1. September sprechen Sabrina Kriesmacher und Dr. Max Kaltbach über die Wissenschaft der Meditation und Nervensystemregulation. Ernährung, Bewegung, Schlaf, all das entfaltet sein volles Potenzial nur, wenn das Nervensystem reguliert ist. Meditation ist eine der am besten erforschten Praktiken dafür und der Abend verbindet Neurowissenschaft mit gelebter Praxis. Die Teilnahme ist natürlich kostenlos, den Link findet ihr auf longevity-cities.com. Und jetzt zurück zu euch, Anne und Toan.
Sprechstunde.
Also persönliche Story, wir haben schon gehört, ja, du teilst das ja auch ganz offen, wenn man auf deine Homepage beispielsweise geht, sagst du so, boah, irgendwie hast du gemerkt, dein Nervensystem war richtig im Ausnahmezustand und dann ging es dir auch einfach nicht so gut. Kannst du ja vielleicht auch selber noch ein bisschen berichten. Also wann hast du gemerkt, dass das nicht nur so ein bisschen eine stressige Phase war im Leben? Was war da los?
Jetzt muss ich es ein bisschen mit ausholen.
Ja klar, gerne. Wir sind hier im Podcast.
Das hat alles angefangen, weil da bin ich so gerade in die Pubertät gerutscht und ich habe mir damals ganz blöd in einem Urlaub einen meldepflichtigen Keim eingefangen. Mhm. War dann nicht der entspannteste Urlaub, den ich je hatte, war dann wieder zu Hause, bin zum Arzt gegangen, dann kam ein Brief vom Gesundheitsamt und eigentlich stand da nur drin, kann man nichts machen, der geht von alleine wieder weg. Mhm. Viel Spaß beim Aussitzen. Mhm. Dann macht man das halt einfach erstmal so. Und danach fingen meine Probleme an. Der Keim war dann weg, aber der hat halt sehr viel, gerade auch so magen-darm-technisch irgendwie hinterlassen. Mhm. Ich habe dann Unverträglichkeiten entwickelt, Verdauungsbeschwerden, was ja immer unerklärlich dann war für die Hausärzte, weil sie sagten mir, okay, der Keim ist halt weg. Mhm. So, ne, gib dem Ganzen ein bisschen Zeit. Habe ich dann auch getan und aus Monaten wurden dann Jahren und ich habe irgendwann auch gemerkt, wenn ich so mich mit anderen Mädchen aus meiner Altersgruppe vergleiche, da ist irgendwie nicht so viel Energie da. Mhm. Ich bin ständig müde, unkonzentriert und ja auch ständig angespannt. Ich schlafe total schlecht, wache oft auf in der Nacht. Aber so wirklich erklären konnte mir das halt keiner. Die Verdauungsbeschwerden waren auch immer noch da. Dann sind unzählige Nahrungsunverträglichkeiten auch noch mit dazugekommen. Und dann rennt man so von Arzt zu Arzt. Mhm. Und immer hieß es, da ist nichts, man sieht nichts, kann man nichts finden. Haben Sie vielleicht überlegt, dass das der Stress ist?
Mhm.
Und irgendwann, muss ich dann auch sagen, irgendwann habe ich es auch irgendwie so ein bisschen satt gehabt und dann auch aufgegeben. Und eine Ärztin damals hatte mich tatsächlich auch gefragt, sind Sie nicht sich einfach sicher, dass das einfach Ihr Körper ist?
Mhm.
Und ich saß da so in diesem Moment und habe dann gedacht, ganz instinktiv weiß ich, nein, es ist nicht, es stimmt nicht. Aber ich kann nicht sagen, was.
Ja.
Und das habe ich erstmal so mitgenommen und habe dann viele Jahre auch so mit dieser Wut und diesem Frust irgendwie gelebt.
Mhm.
Weil man einfach merkt, irgendwas stimmt nicht und so bin ich eigentlich nicht.
Ja.
Aber ich kann es auch nicht erklären, was eigentlich los ist.
Und so bin ich nicht, war im Sinne von so antriebslos, so müde.
Antriebslos, müde. Also ich habe teilweise wirklich Probleme gehabt, was super, super geil war Richtung Abi, zu lesen. Mhm. Also ich habe eine Seite gelesen, mir sind die Augen zugefallen.
Mhm.
Und auch dieses typische, ich muss Sätze mehrmals lesen, um wirklich zu verstehen, was habe ich da eigentlich gerade gelesen. Und das hat mich zusätzlich nochmal frustriert.
So ein System, was jetzt viele vielleicht auch neuerdings kennen unter diesem Brain Fog, ne? Genau. Das gab es ja wahrscheinlich damals noch gar nicht so als Begriff, aber so ein bisschen auch diffus und sehr belastend, weil einfach ganz viel Produktivität, aber auch ganz viel Kontrolle irgendwie entgleitet dann, ne?
Ja, auf jeden Fall. Jetzt im Nachhinein würde ich auch definitiv sagen, da waren depressive Phasen mit bei. Ich glaube, wenn man es war ja alles so in meiner Jugendzeit, so 16, 17, 18, 19. Mhm. So in der Zeit, glaube ich, versteht man das selber noch nicht so genau, was da passiert. Ich würde auch sagen, an der einen oder anderen Stelle hatte ich auch mit Sicherheit eine Panikattacke, konnte es aber auch nicht zuordnen wirklich. Und das hat sich dann alles so zu Unizeiten zugespitzt. Da war ich dann gerade dabei, die Bachelorarbeit zu schreiben.
Mhm.
Und hatte alle 3 Wochen auf den Punkt eine Magenschleimhautentzündung. Egal, was ich gemacht habe, alle 3 Wochen.
Mhm.
Und ich hatte da jetzt das große Glück, meine Mutter ist Physiotherapeutin und arbeitet in einem Krankenhaus mit einer großen TCM-Abteilung. Mhm. Und sie sagte, ich habe da die Assistentin von dem Leiter dort in Behandlung. Ich erzähle dir das einfach alles nochmal.
Ja.
Ich sage, ja, okay, gut. Mach mal. Mal gucken. Kommt sowieso nichts bei rum.
Endlich habe ich meine TCM-Folge.
Ja, ich höre da gerade schon Tornbird hellhörig.
Ja. Ja, ich meine, es war auch, sie kam auch ursprünglich aus der Schulmedizin und ist dann halt auch mit quasi in die TCM gegangen. Und das war so die erste Ärztin, die so über den Tellerrand geguckt hat.
Sprich ganzheitlicher.
Ganzheitlich drauf geguckt hat, auch mehr Diagnostik gemacht hat, als jetzt nur kleines Blutbild und mal so eine Standardstuhldiagnostik.
Ja.
Und da kam halt eben bei raus, dass ich ganz hohe Entzündungswerte im Magen-Darm-Trakt hatte. Also heutzutage wird man Leaky Gut sagen.
Mhm,
so. Mit der habe ich dann 2,5 Jahre zusammengearbeitet und das hat so mein Interesse irgendwie auch gesparkt, zu sagen, okay, da gibt's noch viel mehr. Und ich habe ja an meinem Körper und an meinem Befinden auch selber gemerkt, was passiert ist, als ich angefangen habe, meine Ernährung umzustellen, Supplemente dann, also Nährstoffe aufzufüllen, und es einfach auch besser wurde, ich mich besser gefühlt habe. Und ja, so bin ich dann nach meinem Masterstudium hingegangen und gesagt, ich brauche irgendwie, irgendwo muss ich noch was finden, wo ich mich in dem Bereich weiterbilden kann, weil das ist die Lücke, die mir im Studium immer gefehlt hat.
Für alle, die jetzt zuhören, sich so fragen, okay, das resoniert, aber es muss ein bisschen, ne, was ist genau passiert? Wenn du sagst, du warst bei ganz vielen Ärzten während deiner Teenagerjahre, ne? Was haben die denn analysiert? Was haben die sich denn angeguckt, ne? Weil, jetzt mal blöd formuliert, ich habe ja eine jüngere Schwester, ne, und die hat auch einen Freundeskreis und die sehe ich ja auch manchmal an der einen oder anderen Stelle. Viele dieser Sachen, die du beschreibst, hätte ich jetzt einfach als Teenager-Life abgestempelt. Ein bisschen schlecht drauf, ne? Übermüdet, ja, ne? Kann sich beim Lesen nicht konzentrieren, ne? Das ist einfach ein Teenager, ne? Also was haben die Ärzte dich anguckt? Ist das dann ein kleines Blutbild gewesen, gar kein Blutbild, oder haben sie einfach nur dich auf so eine Behandlungsliege gelegt oder so, ne? Um da vielleicht bei dem anderen oder anderen sagen, so, hey, Moment mal, das ist auch nur das, was ich bekomme.
Ja, kleines Blutbild. Es wurde sich auch mal die Schilddrüse mit angeguckt, auch per Ultraschall. Da kam dann zurück, ja, die ist ein bisschen klein.
Ja,
aber auch nicht. Ich weiß tatsächlich gar nicht, ob sich damals auch die freien Schilddrüsenwerte angeschaut wurden oder ob das einfach nur der TSH war, der da gemessen wurde. Aufgrund eben dieser Vorgeschichte mit dem meldepflichtigen Keim wurde dann auch nochmal eine Stuhluntersuchung gemacht, wo dann eben nochmal auf den Keim und Pilze und sowas getestet wurde. Kam dann alles negativ zurück. Also Entzündungsmarker hat man sich da nicht angeschaut. Und auch Nährstoffe, sowas wie Vitamin D, Ferritin, also Eisenspeicher, B-Vitamine, das wurde sich alles nie mit angeschaut. Ich war irgendwann, jetzt muss ich so ein bisschen gucken, dass ich es zusammenkriege. Ich meine, das muss so mit 18, 19 gewesen sein, auch dann mal beim Endokrinologen. Mhm. Die nehmen ja immer relativ viele Werte dann auch ab. Welche genau, müsste ich jetzt auch nochmal schauen. Mhm. Auf jeden Fall, da waren dann die freien Schilddrüsenwerte mit bei. Das Sono von der Schilddrüse. Die haben auch B12 und sich sowas mit angeschaut und Hormone nochmal zusätzlich, weil ich dann irgendwann im Verlauf auch Zyklusprobleme entwickelt habe, sehr stark PMS, gerade so eine Woche, anderthalb, bevor meine Periode einsetzt, dieses, ich sag mal in Anführungsstrichen, typische. Mhm. Und ich das da auch nochmal abklären lassen wollte. Das war so der umfangreichste Test, würde ich sagen. Aber es ist halt auch ein Facharzt, muss man dazu sagen. Also Endokrinologen, Fachärzte haben ja immer noch ein etwas größeres Budget dann zu testen als jetzt der Hausarzt.
Was mir so auffällt in deinen Schilderungen, ist, dass so dieses Zusammenspiel von Körper und Geist gar nicht so, ne? Du hast so Symptome aus verschiedenen Bereichen geschildert und hast nachher gesagt, da war auch bestimmt was Psychisches dabei. Aber oft, so wie das so klang, ne, ist ein Symptom, eine Diagnostik gelaufen und du hast dann so ein bisschen das Puzzle gemacht. Weil ich arbeite in der Psychosomatik, ne, wo wir ja wirklich das biopsychosoziale Modell haben. Das heißt, wir gucken uns Körperbiologie an, dann Seele und Geist, aber auch nochmal das Umfeld, das Setting, die Umwelt noch dazu. Und ich kenne das genauso, wie du das so schilderst. Menschen kommen mit so einem Ordner, weil sie durch so viele fachärztliche Disziplinen, durch verschiedenste Bereiche gelaufen sind, weil sie so ein Gefühl haben, so irgendwas stimmt nicht. Und oft ist es dann wirklich wie so ein Puzzle, das zusammenzufügen. Und es klang jetzt bei dir aber so, dass du selber dann irgendwann, es hat irgendwie so Klick gemacht. Du hast dann diese Ebene ein bisschen verbunden durch die Arbeit mit der einen Ärztin.
Genau, das war so der, der Punkt, wo ich, glaube ich, diesen Blick dafür bekommen habe und dann selber so ein bisschen gebastelt habe, wie du es gerade so schön gesagt hast, und das für mich verbunden habe. Ich habe sie natürlich auch im Verlauf total viel gefragt und war sehr interessiert daran, einfach auch verschiedene Perspektiven kennenzulernen. Sei das jetzt auch TCM beispielsweise, weil ich halt mit diesem klassischen Ansatz aus der Schulmedizin so unzufrieden war und dann aber gemerkt habe, ah, okay, anscheinend gibt es darüber hinaus ja noch etwas. Und das hat mir in dem Fall so geholfen, da möchte ich weiter reinschauen.
Okay.
Jetzt hast du quasi gesagt, du hast innere Entzündungen gehabt. Das ist ein großes Thema in der Longevity. Lutz hat es in einer der ersten Folgen am Beispiel vom Zahnfleisch deutlich gemacht. Ne? Aber wir hatten bis dato eigentlich noch nicht so richtig den Raum, ne, über genau halt diese Sachen eigentlich zu sprechen. Als Laie, was stelle ich mir denn darunter vor? Also was wurde da quasi abgenommen? Ne? Also Blut und was machen diese inneren Entzündungen mit einem, vor allem auch psychisch?
Ja.
Welche Werte sind das?
Genau, die Werte. Also im Blut würde ich mir da immer den HSCRP noch mit anschauen, den High Sensitive CRP. Wir haben bei mir aber viel auch über Stuhldiagnostik gemacht und uns da das Alpha-1-Antitrypsin, Zonulin, Calprotectin und SIGA mit angeschaut. Also alles Marker, die auch mit für die Schleimhautgesundheit stehen. Und da waren eben sehr auffällige Werte mit bei, die Rückschlüsse darauf ziehen, dass meine Schleimhaut im Darm entzündet war. Heißt, sie kann halt auch ihre Filterfunktion, ihre natürlichen Filterfunktionen nicht mehr so erfüllen. Nährstoffe werden nicht so gut aufgenommen und oder Viren, Bakterien, die wir natürlicherweise zu uns nehmen, werden dann eben vermehrt durchgelassen. Das heißt, das Immunsystem spielt da auch eine ganz große Rolle, ist halt chronisch aktiviert, was mit in so eine Erschöpfung mit reingeht. Weil wenn man sich jetzt vorstellt, dein Immunsystem ist Tag und nachts ja noch ein bisschen mehr als tagsüber eigentlich aktiv, dann ist dein Schlaf auch nicht so regenerierend. Und immer in dir quasi so die Feuerwehr, die gegen Brände arbeitet, das merkst du nicht unbedingt. Das ist nicht so eine Entzündung wie du schneidest dich jetzt und das entzündet sich und wird rot und dick und eitrig. Das ist es nicht. Aber es ist halt trotzdem immer diese Immunaktivierung mit da drin und da hängt für mich eine ganz große Kaskade mit dran. Wenn ich nicht genug Nährstoffe aufnehme, dann hat der Körper nicht genügend Bausteine, um Hormone und Neurotransmitter herstellen zu können. Der Darm an sich ist auch sehr wichtig für die Herstellung von Neurotransmittern. Serotonin werfe ich jetzt einfach mal mit in den Raum.
Die Darmhirnachse, die ich gelernt habe von Anne. Es gibt irgendwie 7 Verbindungen und eine geht ins Kopf.
Es geht für 6, 6 gehen aus dem Darm raus und eine nun zurück. Also der Darm produziert, sendet.
Ich hab fast richtig gemacht,
oder? Du hast genau gesagt, ne? Also nochmal ganz wichtig, ne? Der Darm ist ja wirklich essentiell für unsere Stimmung. Also das ist wirklich ganz wichtig für unser Immunsystem, dass da stattfindet. Viele Rezeptoren da. Und wenn, wie du gesagt hast, wenn es durchlässig ist, wenn da irgendwie die Barriere nicht funktioniert, dann beeinflusst das den ganzen Körper.
Eben. Ne? Und mein Verständnis ist auch, je mehr Stress ich habe, desto mehr Ressourcen braucht mein Körper ja eigentlich.
Mhm.
So mehr Nährstoffe, mehr Vitamine, wenn ich die aber schlecht aufnehmen kann oder halt generell schon wenig zu mir nehme. Da kann man jetzt wahrscheinlich nochmal eine eigene Podcast-Folge drüber machen, über Ernährung und Agrarkultur etc. Da gehe ich jetzt nicht zu tief rein, dann sitzen wir 3 Stunden hier.
Du meinst, dass wir über die Ernährung aber nicht, also dass die nicht mehr so vitaminreich beispielsweise ist wie früher? Hatten wir nämlich in der Folge mit Timo, weil er war anderer Meinung dazu. Er meinte, das ist nicht so erwiesen, aber das ist auch was ich oft lese, ne? Dass wir natürlich theoretisch über die Ernährung viel decken können, aber da müssen wir halt sicherstellen, dass das, was wir aufnehmen an Nahrungsmitteln, auch das beinhaltet, was wir denken.
Genau. Ja. Ne? Das und wenn man sich dann auch, ich sag mal so, die Ernährung des Durchschnittsdeutschen anschaut, dann ist die nicht so nährstoffreich.
Mhm.
Und dann entsteht irgendwann eine Schere zwischen, was ich eigentlich bräuchte und was ich bekomme.
Mhm.
Und der Körper ist ja sehr, sehr schlau. Der will dich ja auch immer nur schützen. Ich ziehe da immer ganz gerne das Beispiel auch zum behavioralen Immunsystem, also über Ekel beispielsweise. Wenn du dich für etwas ekelst, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du damit in Kontakt kommst, relativ gering.
Mhm.
Körperflüssigkeiten beispielsweise.
Also wenn ich...
Du vermeidest die ja dann.
Du vermeidest die. Also es ist ein verhaltensbasiert, die Vermeidung ist verhaltensbasiert. Aber sie hat auch eine Auswirkung auf dein Immunsystem, weil du kommst ja nicht damit in Kontakt, ergo dein Immunsystem muss sich gar nicht mit den Erregern auseinandersetzen.
Ja.
Eigentlich ja voll clever. Warum sollte der Körper das nicht auch so machen, wenn er merkt, du hast nicht genügend Ressourcen? Da sind einfach nicht genügend Nährstoffe, um dich jetzt noch viel Stress auszusetzen.
Mhm.
Wir schrauben dich mal zurück. Weniger Motivation, weniger Antrieb. Sofa klingt fantastisch, wir gehen heute nicht raus, wir gehen nicht unter Menschen.
Mhm.
Das ist also eine Schutzfunktion vom Körper, dich runter zu regulieren.
Ja, das würde ich auch unterschreiben, ne? Wenn man auch, also ich meine, das ist ganz klassisch, wenn man Magen-Darm-Infekt hat und wirklich akute Beschwerden hat, dann natürlich hat Rückzugstendenzen, bleibt zu Hause, die Stimmung sinkt, ne? Das ist ja auch eine Art von, ja, sich einigeln erstmal. Nur, das ist ja oft, wenn es nur ein Infekt ist und dann auch wieder weggeht, ne? Aber was du beschreibst, ist ja ein chronischer Zustand. Und da kommen wir natürlich in so einen Teufelskreis, dass man sich immer runterfährt, dann auch psychisch, dass die Situation sich dann auch runtergeschraubt hat, so wie ich dich verstanden habe, in Erschöpfung, in Dauerstress, genau. Ja.
Und das sind natürlich auch alles Symptome, die sich dann mit Depressionen beispielsweise doppeln. Ja. Und dann ist für mich immer so die Frage, okay, wo kommt's her? Mhm. Wird es nur an den Nährstoffen liegen? Wahrscheinlich nicht. Nein, natürlich spielen auch psychische Faktoren da eine Rolle. Aber wenn ich mir nur die anschaue, übersehe ich halt einen ganz, ganz wichtigen Teil.
Und wie würdest du Menschen, die jetzt zuhören, sagen, okay, wo könnt ihr jetzt ein bisschen unterscheiden? Ist das nur Stress? Ist das wirklich ein chronischer Zustand, wo ich sagen muss, okay, da muss ich wirklich mal alle Werte messen. Ist es irgendwie Burnout mal kurz? Ne? Das sind ja 1000 Begriffe, die da jetzt mit reinspringen.
Ja.
Was sagst du dazu?
Ich würde auf jeden Fall immer ganz hart ehrlich zu mir sein. Und wirklich einmal schauen, wie ist so mein Lebensstil, mit was für Menschen umgebe ich mich, was stresst mich, wie sind meine Gedanken? Da sind wir sehr noch in der Psychologie auch mit verortet. Und wenn ich da denke, ja, okay, ich habe da einige Dinge schon identifizieren können für mich, würde ich trotzdem auch immer noch ein Blutbild machen und mal schauen. Weil sonst sind wir wieder bei dem Thema, ich übersehe halt eine ganz wichtige Achse.
Mhm.
Und warum sollte ich dann nicht an der einen auch ansetzen können und mich unterstützen?
Ja. So. Ja, ich glaube, das ist das Coole, ne, mit dem ganzen Thema Nährstoffversorgung, die du ja so ein bisschen mit rein in das Narrativ jetzt bringst mit deinem Buch und deiner Arbeit, dass das was ist, wo wir relativ easy, relativ günstig, aber sehr individualisiert, personalisierten Hebel haben, indem wir supplementieren können oder gezielt Nährstoffe aufnehmen.
Ja.
Lass das doch mal ein bisschen konkreter machen.
Ja.
Du hast da am Beispiel schon 3 Werte erwähnt, die müssen wir unbedingt uns angucken. Ne? Und ich finde auch einen Frauenfokus hier immer ganz cool und wichtig. Du bist nun mal jetzt eine Frau und viele Werte sind für uns Frauen besonders wichtig, aber natürlich teilweise auch für Männer, wie Vitamin D. Was sind denn jetzt...
Wo ich immer übrigens merke, wenn ich das nicht genug habe, ne, dass meine Stimmung...
Mhm.
Ne, das ist ja das, was ja die Message ein Stück weit ist, ist, ich bin traurig, ne, aber vielleicht bin ich einfach unterversorgt.
Mhm.
Ne? So, das ist, glaube ich, echt auch ein wichtiges Learning.
Ja, ne, und da immer so auch wirklich seine Gefühle erstmal wahrzunehmen und dann kann man immer noch auf die Suche gehen. Jetzt arbeitest du ja mit vielen Menschen, die vielleicht einen ähnlichen Leidensweg haben, wo vielleicht Erschöpfung, chronischer Stress, Entzündung eine Rolle spielen.
Mhm.
Welche Nährstoffmängel siehst du denn, weil du arbeitest ja auch mit Diagnostik, siehst du denn am häufigsten? Kannst du uns mal 3 bis 5 Werte nennen?
Ja. Ich glaube, auf Platz 1 ist Eisenmangel, Ferritin.
Ja.
Also auch wenn Eisen im Serum und HB und so noch gut aussehen, Ferritin ist meistens schon wirklich am unteren Ende irgendwo. Vitamin D auch auf jeden Fall, sind die meisten auch unterversorgt. B-Vitamine schaue ich mir auch mit an. B12 am liebsten über das Rhodotranscholopamin, also das aktive B12, Folsäure B9 und B6 schaue ich mir auch ganz gerne mit an. Und in dem Zusammenhang, was jetzt kein Nährstoff an sich ist, aber ich schaue mir auch sehr gerne die Schilddrüsenwerte mit an.
Ja.
Also TSH, FT3, FT4 und gegebenenfalls dann auch die Antikörper, wenn die Symptome das vielleicht hergeben oder die Vorgeschichte.
Mhm. Ferritin ist ja wirklich so ein Wert, ne? Du nennst den als erstes und das kann ich einfach aus einer sehr persönlichen Erfahrung auch nochmal teilen. Bin ja dieses Jahr Mama geworden und hatte nach Geburt ein extrem niedriges Ferritin, also deutlich unter Grenzwert. Und das war jetzt eigentlich für meine Gynäkologin eigentlich gar kein Grund zur Sorge oder zur Handlung. Da musste ich dann auch ein bisschen selber Eigeninitiative ergreifen, weil eben mein HB war gut oder noch in Ordnung. Und ich habe schon mit ein paar Kollegen teilweise darüber gesprochen, was ich beim Ferritin total krass finde, ist, wie weit diese Spannbreite ist von dem Normwert. So, und wenn man da schon im unteren Drittel selbst drin ist, ist das eigentlich schon nichts, was mit gutem Energie und irgendwie Leistungsfähigkeit irgendwie einhergeht. Kannst du da noch mal ein bisschen zu erzählen, wie sollten wir auf Ferritin gucken? Wie ist das, wenn ich zum Beispiel entweder Kinder habe oder auch vielleicht schwanger werden will? Was sind da wichtige Facts, die wir wissen sollten?
Ja, also Ferritin ist der Eisenspeicher. Normalerweise wird ja immer nur Eisen im Serum gemessen. Dann steht da auch einfach nur Eisen auf dem Blutbild drauf.
Ja.
Der Speicher, der zeigt aber schon lange, bevor das Eisen im Serum oder der HB-Wert eben abfällt, an, ob genügend Eisenversorgung da ist oder nicht. Mhm. Und da bin ich auch total bei dir. Ich finde, das ist einfach ein Unding, wie weit diese Spanne ist. Ja. Bei den meisten Laboren ja irgendwie so von 15 bis 250 Nanogramm pro Milliliter ungefähr.
Okay.
Ich habe auch schon Labore gehabt, wo es auf 5 runtergesetzt wurde tatsächlich.
Ja.
Und die meisten Blutbilder, die ich sehe, die Frauen bewegen sich irgendwo so in dem Bereich zwischen 30 und 15 irgendwo. Mhm. Also wenn ich mal eine habe, die ein 50er Ferritin hat, dann denke ich mir schon,
Ja.
Es geht bis 250?
Ja. Männer haben, tendenziell einen höheren Ferritinwert als Frauen. Deswegen ist da halt auch die Spanne etwas nach oben gesetzt, weil die Labore unterscheiden da, oder korrigieren mich, aber die Labore, die ich kenne, unterscheiden nicht zwischen Männer und Frauen, sondern die haben einfach nur diese Spanne von 15 oder 10 bis 250.
Okay.
Und meine, ich hatte eine super Gynäkologin, die auch TCM-Hintergrund hat, und die hat das sehr cool angeguckt, und die meinte auch immer, selbst wenn der HB nach außen sozusagen passt und der Ferritin leer ist, ist es wie wenn der Tisch ist gedeckt, aber der Kühlschrank ist leer. Das fand ich irgendwie so ein ganz cooles Bild, weil das so zeigt, okay, ne, das sind eigentlich unsere Ressourcen, da müssen wir drauf schauen. Okay, das heißt, du siehst auch Frauen tendenziell mit einem niedrigeren Wert, und wie merken die das? Oder was ist wichtig dann?
Was macht Eisen? Wofür braucht man das?
Eisen ist wichtig für den Sauerstofftransport, eben auch für die roten Blutkörperchen. Und jetzt kann man sich vorstellen, wenn ich halt wenig davon habe, dann wird halt auch weniger bei den Zellen ankommen. Und wenn meine Zellen und unter anderem die im Gehirn halt auch weniger Sauerstoff haben, dann ist da nicht so viel mit Energie.
Ja.
So Erschöpfung, das ist ein Symptom. Nee, lies mal nicht durch.
Ach, schade. Oh, meine kleinen
Hypochondrien. Aber ne, du merkst, das kann ganz physisch sein, dass du kurzatmig bist irgendwann auf der Treppe, dass du richtig erschöpft bist. Also eine richtige körperliche Ermattung, nicht diese, so ich bin müde und muss schlafen, sondern es ist wirklich ein ganz körperliches Gefühl von Erschöpfung. Und das Problem ist ja auch, dass der Eisenspeicher jetzt gar nicht so von jetzt auf gleich so aufzufüllen ist. Ne? Ich glaube, das ist vielleicht auch nochmal wichtig. Könnten wir auch nochmal drüber sprechen, was kann man dann tun?
Ja, das ist immer so mit das. Ne? Es dauert dann meistens auch, den aufzufüllen. Und gerade wenn ich auch noch jemand bin, der regelmäßig Periodenblutungen hat, ich verliere dann halt auch immer wieder Blut. Das macht es dann auch nicht immer einfacher, den mit aufzufüllen.
Aber Appell an alle Frauen, die zuhören, die so die Symptome haben. Was würdest du gerne sehen, als wenn wir bei dem Referenzwert, den du genannt hast, bleiben? Wo würdest du gerne deine Frauen dann hochpäppeln, wenn die von 15 kommen? Was wäre ganz cool?
Minimum 80 würde ich gerne sehen. Traumhaft fände ich 100.
Bei Kinderwunsch? Noch
auf jeden Fall auch 100, 120. Ja. Ich habe auch in der Vergangenheit mit Leistungssportlern zu tun gehabt. Gerade bei Leistungssportlerinnen würde ich tatsächlich auch eher schon 120 bis 140 noch anpeilen.
Und wie klappt das in der Regel? Wird das dann über orale Aufnahme, oder wie hast du die Erfahrung, dass man da den Eisenspeicher wieder vollkriegt?
Also die besten Erfahrungen, auch bei mir persönlich, habe ich mit Infusionen gemacht. Einfach weil es schneller geht und du halt viele, ich sag's mal, Nebenwirkungen von oraler Eisenaufnahme umgehen kannst. Sowas wie Magen-Darm-Probleme, Übelkeit, Verstopfung. Ja. Also das ist meistens so, ich weiß nicht, wie da deine Erfahrung ist, aber die meisten vertragen halt auch so hohe Dosierungen von Eisen nicht, irgendwie 50 Milligramm aufwärts, macht dann schon Probleme. Und dann ist natürlich auch die Frage, wenn ich jeden Tag oder jeden zweiten Tag etwas einnehmen soll, wovon ich halt so Probleme habe und mir im schlimmsten Fall übel von wird, mache ich das dann auch wirklich?
Ja, genau. Und die Compliance ist dann nicht so hoch. Genau wie du sagst. Also man kann es ja so ein bisschen jeden zweiten Tag machen. Das klappt ganz gut dann trotzdem mit der Aufnahme. Eigentlich soll man es ja morgens auf nüchternen Magen nehmen. Das ist ja für viele ganz, ganz unverträglich. Mhm. Ich habe dann auch immer gesagt, okay, wenn ich es dann abends mit Abstand zur letzten Mahlzeit wenigstens dann aufnehmen kann und dann nicht mehr so viel Nebenwirkung habe. Also ich finde, da muss man auch immer nicht so dogmatisch sein, sondern dann eher sagen, okay, wie kriege ich es rein? Aber also ich ganz persönlich habe dann auch mich um eine Infusion gekümmert, um einfach diesen ersten Sprung mal hinzukriegen. Und dann guckt man natürlich, dass man idealerweise nicht wieder so total abdroppt danach.
Ne? Ja, also das, ich darf keine Infusionen geben selber, aber das ist immer das, was ich auch meinen Klientinnen rate. Wenn du irgendwo eine Infusion machen lassen kannst, lass es machen. Und dann hast du schon mal einen etwas höheren Wert, hast einmal so gepusht. Und dann kann man eben über orale Supplementation da noch eben nachhelfen.
Ja.
Wie viel Supplementation von oral ist eine Infusion, damit ich so ein Mengenverhältnis habe? Ist es 5 Minuten Infusion ersetzt 6 Wochen Tabletten. Also ich habe keine Ahnung, ne?
Ich habe ehrlich gesagt noch nie so drüber nachgedacht, wie man das so gegenseitig aufrechnen kann.
Also es gibt auch verschiedene Arten von Infusionen. Manchmal brauchst du 2, 3 kleinere. Es gibt neue Präparate, die sind einmal so wirklich fast eine Stunde hängst du da dran. Also es ist reden für richtig lange Infusionen, ne? Nicht mal so kurz was rein, weil das muss auch langsam gegeben werden. Das Problem ist, es gibt auch nicht jede Ärztin macht eine Eiseninfusion aus guten Gründen, weil das auch Allergien auslösen könnte. Ne? Das heißt, das muss immer unter Beobachtung sein und das macht es dann so. Ne? Deswegen hast du so gesagt, wer es schafft, eine zu bekommen. Du kriegst die nicht überall. Aber ich sehe schon, dass es auch zunimmt, dass es auch Präparate immer besser verträglich werden. Und das Problem ist, mit der oralen Aufnahme weißt du gar nicht, ja, wie gut die Resorption ist, ob es dann auch wirklich klappt. Also ich glaube, man müsste Wochen bis Monate lang erstmal probieren, um das gegenüberzusetzen. Ne? Also wäre jetzt so mein Bauchgefühl, dass das.
Aber es mit Pieksen, ne?
Eine Infusion ist mit Pieksen.
Ist mit Pieksen, ja.
Nichts für Toren, mit Pieksen.
Dann lieber in den Mund.
Ja, im Endeffekt muss es auch jeder natürlich für sich entscheiden.
Natürlich, ja.
Ich habe mich damals halt, also ich hatte nicht so einen ganz so niedrigen Wert wie du. Ja. Ich hatte auch immer so einen 30er Wert. Ja. Aufgrund meiner gesundheitlichen Darmvorgeschichte, mein Darm reagiert da super sensibel drauf. Also wenn ich mit Tabletten anfange, selbst alle 2 Tage und ganz niedrig dosiert, nur so 15 Milligramm. Ja. Das geht vielleicht eine Woche gut, wenn ich Glück habe. Und danach habe ich wirklich heftige Nebenwirkungen, wo ich selber sage, nee, das möchte ich nicht machen. Deswegen habe ich mich irgendwann dafür dann entschieden, über den Infusionsweg zu gehen.
Super spannend, haben wir eigentlich im Podcast bisher wenig besprochen eigentlich, ne? Dass Infusionen eben auch immer viel über Supplements natürlich auch gesprochen, über Rainbow-Ernährung, ja, was man über den normalen Tag halt reinnehmen kann. Aber das kann natürlich auch, hätte ich nicht so eine Angst vor Nadeln, wäre es auf jeden Fall für mich ein guter Shortcut.
Genau. Also ist manchmal einfach eine, wie Vanessa sagt, eine Abwägungssache. Und wenn man weiß, okay, ich bin da wirklich ganz niedrig und ich merke es, ist ja auch eine Frage, wie ist der Symptomdruck, ne? Es kann auch lange, kannst du es auch teilweise so gut kompensieren, dass du es erstmal nicht merkst. Aber ja, es ist auf jeden Fall, ist ein Stellhebel, eine Möglichkeit. Also Ferritin, ganz, ganz, ganz wichtig für Frauen, die da nicht drüber nachgedacht haben. Dann hattest du gesagt, Vitamin D schaust du dir an. Siehst du auch eher eine Unterversorgung so aus deinen Stichproben, die du da hast?
Ja, auf jeden Fall. Also wenn nicht jemand schon explizit zu mir kommt und sagt, ja, ich supplementiere Vitamin D schon, sind das auch immer super niedrige Werte, irgendwo so zwischen 20 und 30 Nanogramm pro Deziliter. Das ist mir definitiv auch zu wenig. Da möchte ich auch gerne ein bisschen mehr sehen. Wenn jemand schon mit Vitamin-D-Supplementation kommt und ich glaube, weil das auch so ein großes Thema schon war, Vitamin-D, sind auch viele eher darauf aufmerksam geworden, nehmen auch schon mal ein bisschen was mit dazu. Dann sind die Werte schon mal ein bisschen besser. Aber auch da ist immer die Frage, wenn du supplementierst, reicht es dann für dich, ne, um zum Beispiel den Speicher aufzufüllen oder geht das quasi direkt immer, ich sage immer ganz gerne, in den aktiven Stoffwechsel und ist dann weg.
Ja, also Vitamin D und Magnesium haben jetzt und Kreatin haben es, glaube ich, so die meisten auf dem Radar, ne, und wissen, was da genau ist.
Ja, ich glaube, B-Vitamine wären nochmal ganz spannend, einfach weil es ja auch, ne, wir im Kontext Nervensystem uns hier bewegen auch und so. Das ist ja wahrscheinlich was, was viele erstmal nicht so ganz wissen, was damit anzufangen ist, ne?
Nee, ich glaube, die meisten haben B12 immer noch so ein bisschen auf dem Schirm, gerade wenn es so Richtung vegan, vegetarische Ernährung geht.
Ja.
Da hätte ich jetzt bei Eisen auch gedacht, sag mal, Eisen ist im Fleisch drin.
Ja, manchmal auch. Dann auch da schon eher. Folsäure oder B9 dann eben auch im Schwangerschaftskontext oder Kinderwunschkontext. Aber dass das eben auch alles sehr wichtige Stoffe sind, die das Nervensystem braucht. Ich glaube, das ist noch gar nicht so wirklich angekommen. Also die Nerven im Nervensystem und in dir, die müssen ja irgendwie miteinander kommunizieren. Und das passiert über elektrische und chemische Impulse. Und da sind eben B-Vitamine auch super wichtig. B12, ne, B12-Mangel, wenn man da wirklich einen ganz krassen Mangel hat, dann merkt man das auch in kognitiven Ausfallerscheinungen. Also teilweise wirklich starke Wortfindungsstörungen, auch Konzentrationsstörungen oder also auch so ein typisches Zeichen dafür, ist es immer so eine kribbelnde Zunge. Folsäure sehe ich auch ganz häufig unterversorgt und jetzt nicht nur auch bei Frauen, die einen Kinderwunsch haben, aber gerade wenn jemand zu mir kommt und sagt, ja, wäre schon schön irgendwie so in die Richtung, schaue ich mir das auf jeden Fall auch mal mit an. Und B6, auch gerade hinsichtlich Zyklus und Progesteron.
Das heißt, das wären schon mal so die Top-Werte, wenn du sagst, jemand kommt zu dir oder geht zu seinen BehandlerInnen, das wäre sowas, geht mal mit den drei Werten da so hin. Also lasst euren Eisenstatus inklusive Ferritin, Vitamin D angucken und die B-Vitamine recht vollständig. Dann hast du noch Schilddrüse erwähnt. Das hat womit zu tun? Warum ist dir das so wichtig?
Schilddrüsenunterfunktion vor allen Dingen, also Unter- und Überfunktion können auch psychische Auswirkungen haben. Ja. Die meisten haben aber meiner Erfahrung nach eher eine Unterfunktion. Und das wiederum kann mit depressiven Symptomen zusammenhängen. Dann hat man auch so eine Antriebslosigkeit und Müdigkeit. Ich glaube auch, gerade bei Unterfunktionen ist so schnell dieser langsame Stoffwechsel irgendwie so ist verknüpft damit. Und deswegen schaue ich mir das da in dem Kontext auch immer ganz gerne an und eben nicht nur den TSH-Wert, also der, der quasi aus der Hirnanhangsdrüse kommt und der Schilddrüse sagt, sie soll bitte arbeiten, sondern eben auch die freien Werte, das inaktive Hormon T4 und das aktive T3, was nachher dann eben an der Zelle auch wirklich ansetzt und die, ich sag mal, arbeiten lässt.
Ja.
Denn das ist auch verknüpft mit dem Nährstoff. Profil oder mit der Nährstoffversorgung, denn auch hier die Schilddrüse braucht natürlich bestimmte Nährstoffe, um Hormone bilden zu können, um sie umwandeln zu können. Selen und Jod und Eisen sind da eben auch super wichtig dabei und das ist was, das sehe ich halt auch ganz häufig bei Frauen, die mit einem Eisenmangel da sitzen, Vitamin-D-Mangel, gegebenenfalls auch noch niedriges Selen haben, dass dann eben auch die Schilddrüse unter Funktionstendenzen zeigt.
Ich wollte eigentlich immer mal fragen, ich bin noch nie getraut, aber heute ist der Moment. Ja?
Heute ist der Moment.
Wenn jemand sagt, ich habe Schilddrüse. Ne?
Ich habe Schilddrüse.
So im Rheinland-mäßig, ne? Ich habe Schilddrüse. Ne? Was heißt das? Also jetzt wirklich nur meine Community, alle Leute, die Anne folgen, ne? Ihr könnt einmal kurz nach 5 Minuten vorne skippen. Wo sitzt die Schilddrüse? Was ist das genau? Ne? Was heißt das, wenn jemand sagt, ich habe Schilddrüse?
Wusste gar nicht, dass man das so sagt.
Habe ich auch noch nie gehört.
Nee. Tuan als alter Rheinländer hier. Ja.
Also was ist eine Schilddrüsenfunktion, Unterfunktion? Wenn du das einmal kurz erklären kannst für mich, bitte.
Es sitzt im Halsbereich ein stoffwechselaktives Organ und ich glaube, was du so meinst, ist, dass viele, ja, vor allem Frauen, eine Schilddrüsenunterfunktion haben. Das ist ein bisschen, was Vanessa schon hat anklingen lassen. Es sind oft Symptome wie ungewollte Gewichtszunahme, eine Müdigkeit, Antriebslosigkeit, weil eben der Stoffwechsel einfach nicht so gut funktioniert, wie er eigentlich sollte. Ne? Das ist eigentlich genau das, was du gerade beschrieben hast. Und ich habe die Zahl jetzt nicht im Kopf, wie hoch. Ich könnte mir fast vorstellen, 10% der Frauen oder so davon betroffen sind, vielleicht sogar mehr. Hast du es im Kopf?
Also ich habe jetzt auch keine Zahlen, aber ich würde auch mitgehen. Ich würde auch eher sagen, Dunkelziffer höher, wenn man wieder so nach diesem Prinzip Referenz- und Optimalwerte geht. Deutlich höher auf jeden Fall.
Genau. Ja. Ne? Dann gibt es noch bestimmte manchmal switcht das zwischen einer Unter- und Überfunktion, beispielsweise durch eine Schwangerschaft oder muss man die Werte eben ein bisschen im Blick behalten. Aber es ist was sehr, sehr, sehr verbreitet ist, ne? Was primär Frauen auch betrifft, kann auch Männer aber natürlich betreffen. Und was sich oft so, wo man so ein bisschen auf die Suche geht, auch nach Schilddrüsenwerten, wenn es eben um dieses Erschöpfungssymptom beispielsweise geht oder eben auch das Thema Gewicht. Also das ist dann oft auch was, wo man einmal ausschließen muss. Ne? Gleichzeitig, wenn du ein ganz starke Abnahme hast, ganz viel schwitzt und so weiter und das Herz ganz doll rast, dann kann es auch eine Schilddrüsenüberfunktion geben. Also das sind so die beiden Extreme und wir wollen natürlich eigentlich eine Schilddrüse, die sozusagen schön diesen, wir haben ja immer den ganzen Hormonen, diesen Feedback-Loop, ne, wo das Gehirn immer sendet, okay, wir brauchen Schilddrüsenhormone, die werden ausgeschüttet, genutzt im Körper und dann gibt's wieder das Feedback und bei Unter- und Überfunktion ist das letztlich so in die eine oder andere Richtung ausgesteuert.
Ja. Okay, also etwas, was deinen Stoffwechsel reguliert.
Unter anderem, genau, ja.
Genau. Ich stelle mir das immer so ein bisschen vor wie so ein Thermostat. Und wenn halt die Temperatur unter einen gewissen Bereich fällt, dann sollte halt das Thermostat der Heizung sagen, bitte heize. Und so ist dieser Hormonkreislauf eben auch mit dem TSH, was dann der Schilddrüse eben sagt, wenn es Feedback vom Körper bekommt, wir brauchen hier ein bisschen mehr Stoffwechsel quasi, dass es dann eben der Schilddrüse, ich sage immer ganz gerne Bescheid sagt, dass sie gerne arbeiten soll. Und ja, da gucke ich mir dann eben auch gerne an, wie gut kann sie das denn? Gibt unterschiedliche Konstellationen, dass man entweder zu wenig von dem inaktiven Hormon hat und wenn ich halt da schon wenig habe, dann kann ich natürlich auch weniger in das Aktive umbauen. Oder ich habe an sich genug von dem inaktiven Hormon, aber die Umwandlung klappt nicht so gut. Und auch da muss man immer schauen, dann okay, woran liegt's?
Genau, und auch Thermostat fällt mir noch ein, ne? So, also Menschen mit der Unterfunktion frieren auch sehr einfach, das ist auch wirklich
praktisch. Ja, stimmt, ja, genau. Ja.
Und wenn Überfunktion ist auch eher so, schwitzen kann man da, ne? Da muss man ein bisschen so auf die Suche gehen und genau wie du sagst, nicht nur diesen einen TSH-Wert anschauen, ne? Sondern verschiedene Werte. Dafür ist ja Endokrinologie sozusagen die Hormonärzte der Fachbereich. Jetzt hast du es aber schon ein paar Mal angedeutet, ne? Wir haben irgendwie so Werte, die sind so Normalwerte für Männer und Frauen. Jetzt könnte ich ja sagen, okay, ich gehe hin und sage, okay, ich mache meinen Eisenstatus, meine B-Vitamine, Vitamin D, lass nochmal Schilddrüsendiagnostik machen. Und dann sagen meine behandelnden Personen, ja, aber ist ja alles im Normalbereich.
Mhm.
Wie empfiehlst du Klientinnen dann damit umzugehen? Wie schaust du da drauf? Also reicht uns sonst im Normalbereich zu sein oder was ist da sozusagen der Next Step?
Oft sagen wir einfach nur, es ist unauffällig.
Ja, oder eben, ja. Oder in Ordnung. Ja, ist alles
in Ordnung. Also es ist nicht extrem viel drüber oder extrem viel drunter unter diesem Normalbereich.
Ja.
Ich fange erstmal damit an, überhaupt zu erklären, was ist denn dieser Normalbereich? Also wie entsteht der denn? Wenn man schon mal so einen Laborzettel in der Hand hat, dann steht da halt, der Wert, also der Name, ja. Ferritin, dein Wert und dann dahinter so ein Bereich 15 bis 250 ja. Jetzt in dem Bereich. Und das ist halt, das wird einfach statistisch ermittelt. Das ist jetzt nicht, dass sich jemand hingesetzt hat und gesagt hat, oh, das wäre eine gute Versorgung für eine Frau oder für einen Mann, sondern die Labore, deswegen unterscheidet sich das auch manchmal von Labor zu Labor ein bisschen, die bilden daraus eine Normalverteilung. Also wer sich noch so ganz vage an Mathe erinnern kann, das ist diese Glocke. Also, wenn 95% aller Menschen da drin liegen, dann ist das der Referenzbereich. Und wenn entweder drüber oder drunter, dann wird es angemarkert, weil dann liegst du nicht mehr in der Norm. Einer meiner Ausbilder hat damals dann eben auch die Frage gestellt, überleg doch mal, wer geht denn zum Arzt und lässt sich Blut abnehmen?
Kranken.
Meistens nicht die Menschen, die sich halt gut fühlen.
Mhm.
Das heißt, da habe ich ja schon eine Verzerrung in diesem Normbereich mit drin. Mhm. Und unter anderem halt ein Grund, warum der Ferritin-Referenzbereich dann auch so riesig ist.
Ja.
Weil ich habe halt die Frauen dabei, die ein Ferritin von 6 haben und die Männer, die einen von 200 haben.
Mhm.
Und das wird aber alles so in einen Topf geschmissen quasi. Das finde ich ist immer schon mal wichtig, damit ich halt weiß, was steht da eigentlich und was sagt mir das. Und Optimalbereiche sind für mich dann eben, dass ich studienbasiert vorgehe und schaue, okay, gibt es aktuelle Studien, und da kommen auch immer mehr mit dazu, die sich halt wirklich anschauen, was wäre denn eine gute Versorgung und was für Symptome hat man zum Beispiel bei einem Ferritin von 15 oder sehe ich Korrelationen. Ich habe den Namen der Studie jetzt gerade nicht mehr parat, aber war auch eine, die sich eben den Zusammenhang von Depressionen und niedrigen Ferritinleveln angeschaut hat und auch da schon festgestellt hat, ab einem Wert von unter 50 korreliert es über zufällig oft.
Stichwort Depression. Also das mit den Normwerten haben wir ja schon oft besprochen. Das ist halt ein Riesenfehler ist eigentlich, ja. In dem Medizinbereich, dass es immer nach diesen Referenzwerten geht. Und die Frage ist ja immer, mit wem willst du dich vergleichen? Ne? Also willst du dich nach bestimmten Alterskohorte
allein schon Geschlecht mal zu unterscheiden, wäre ja schon ganz cool. Ne?
Ne? Oder unter Top-Performern. Ne? Also ich sage mal auch so in der Wirtschaft, klar, du kannst natürlich von allen irgendwie die EBTA nehmen, aber du musst schon natürlich normalerweise gucken, in welcher Industrie ist da eigentlich unterwegs. Ne?
Ja.
Also ein EBTA für eine Bäckerei ist vielleicht eine andere EBTA für irgendwie Lebensmittelhandel, anderes als irgendwie Rüstungsindustrie oder so. Ne? Und das ist natürlich mal wichtig, mit wem will ich mich eigentlich vergleichen und dann fragen, was sind denn auch meine Ambitionen, meine Ziele. Aber was ich halt total spannend finde und weswegen ich halt auch dein Content so interessant fand, ist, ne, du sagst hier das Thema Depression. Also ist das ein Grund, warum Leute zu dir kommen und sagen so, hey, Vanessa, ich glaube, ich bin depressiv, aber vielleicht, ne, und das vielleicht ist es mein Partner, ja, oder mein Boss oder so, aber in wie vielen Fällen, du sagst, es korreliert, ist nicht die Kausalität, aber in wie vielen Fällen kann denn, und das ist, glaube ich, einfach wichtig auch für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, kann denn einfach so das Thema Ernährung, Nährstoffversorgung helfen, um eine Depression anzugehen?
Ich habe ein ganz, ganz schönes Klientenbeispiel dafür. Ja. Das ist eines meiner absoluten Lieblingsbeispiele. Ich habe eine Frau Mitte 30 begleitet, die aus einem Burnout kam. Die war ein halbes Jahr wirklich krankgeschrieben mit Klinik und allem. War auch medikamentös eingestellt. Und ich habe sie durch die Wiedereingliederung dann begleitet. Mhm. Und wir haben genau das gemacht. Wir haben uns nochmal Blutwerte mit angeschaut. Wir haben uns Ernährung und Co. mit angeschaut. Und sie hatte unter anderem halt auch, ne, die typischen Ferritin war niedrig, Vitamin D war niedrig etc. Und sie hatte ganz, ganz große Probleme, morgens aus dem Bett zu kommen und irgendwie überhaupt in den Tag zu starten. Ihr Vorteil war jetzt, dass sie Gleitzeit hatte und da so ein bisschen gucken konnte, dass sie später startet. Hatte aber auch dann das Problem, dass sie halt einfach ihre Energie auf der Arbeit gelassen hat und danach nicht mehr viel übrig hatte für Freizeitaktivitäten. So das Nötigste, Haushalt etc., da kann man sich dann noch so ein bisschen zu zwingen. Und danach war aber vorbei. Wir haben uns natürlich auch nochmal so innere Stressoren angeguckt, also innere Antreiber oder Glaubenssätze, die ich habe, was ich denke, wie ich denn zu sein habe, Leistungsdruck so in die Richtung, aber eben auch die Nährstoffdiagnostik. Mhm. Und wir haben, ich glaube, 3 Monate zusammengearbeitet und dann saßen wir in einem Call und sagte, du, meine Mitarbeiter oder meine Kollegen haben mich gefragt, was denn mit mir los sei. Ich so, wie, was mit dir los sei? Ja, ich komme jeden Tag eine Stunde eher auf die Arbeit als sonst. Und ich habe am Wochenende, habe ich mich sogar noch in die Küche gestellt und Brot gebacken, einfach weil ich Lust drauf hatte. Mhm. Wir haben nichts weiter gemacht, in Anführungsstrichen, als halt die Nährstoffe aufzufüllen. Wahnsinn. Er hat dann irgendwann im Verlauf auch mit dem behandelnden Facharzt abgesprochen, das Medikament zu reduzieren und das hat auch super gut geklappt. Mhm. Und das ist immer so mein Lieblingsbeispiel. Mhm. Also ich bin auch absolut nicht gegen Medikamente. Wenn sie nötig sind, dann sind sie nötig. Aber für mich zählen halt Nährstoffe auch mit zu den Basics und die sollte ich vorher auch checken, gerade wenn ich jemanden mit solchen Symptomen da habe.
Spannend. Mhm. Ich meine, ne, du hast eben schon angedeutet, so ein bisschen Gender Health Gap ist real, also das ist einfach da. Ne? Du hast es eben auch mit einem Beispiel von irgendwie Stress erzählt und Frauen, das fand ich auch irgendwie spannend, werden ja, also Schmerzen zum Beispiel bei Frauen werden ja viel schneller psychisch attribuiert als bei Männern, ne? Obwohl Frauen viel statistisch viel häufiger an chronischen Schmerzen leiden. Und solche Dinge passieren ja dann irgendwie immer wieder, so PMS, ne? Hatten wir eben auch schon kurz drüber gesprochen. Solche Disbalancen sind da, hormonelle Art, Erschöpfung. Das ist ja oft dann nicht eine manifeste Diagnose, aber trotzdem ja was Frauen so mitbringen in ihrer Geschichte. Was würdest du denn sagen, ist wichtig, wenn man selber das Gefühl hat, wie du das so sagst, dieses Innere, irgendwas stimmt nicht. Wie geht man dann vor? Klar, man kann jetzt erstmal ein bisschen Diagnostik machen. Ich glaube, das haben wir auch die wichtigsten Werte verstanden. Aber wie steht man dann für sich ein und geht diesem Gefühl nach, dass es vielleicht wirklich irgendwas gibt, was man nochmal verbessern könnte?
Meinst du jetzt im Bereich Diagnostik oder?
Genau, also entweder welche Diagnostik könnte man noch machen oder wo geht man überhaupt hin? Also wo ist sozusagen eine Möglichkeit, dieses Puzzle auch zusammenzufügen? Nicht jeder findet ja dann direkt, oder du hast ja auch lange gebraucht, einfach Termin zu finden.
Ja, absolut. Also ich würde schon auch außerhalb der Schulmedizin schauen. Da würde ich immer anfangen,
ja.
Weil wenn da irgendwas kommt, also irgendeine ernsthafte Krankheit, ja, dann bin ich da gut aufgehoben. Wenn da aber alles in der Norm und okay und alles super durchkommt, dass ich dann auch mal, wie schimpft sich das so, in den alternativen Medizinrichtungen schaue, sei das jetzt TCM oder auch mal Heilpraktiker, Coaches, auch wenn ich das Wort, haben wir ja im Vorfeld auch drüber gesprochen, ist immer ein bisschen schwierig. Es gibt sehr gute Coaches und es gibt schlechte Coaches.
Ja.
Dass ich da mit in den Bereich schaue. Ich habe mal irgendwo den Satz gehört, wenn ich einen Porsche kaufen will, dann gehe ich nicht zum Fiat-Händler.
Mhm.
Und das geht so ein bisschen in die Richtung, was du auch gesagt hast, ne? Mit wem vergleiche ich mich denn?
Mhm.
So, das heißt, wenn ich ein Porsche sein will, dann muss ich halt auch irgendwie zu jemandem gehen, der sich darauf spezialisiert hat. Und das, glaube ich, darf man auch noch verstehen, dass der Hausarzt nicht der Porsche-Händler ist.
Mhm.
So.
Und was wären so diese drei Schritte, ne, die man macht, wenn man sagt, okay, ich habe so das Gefühl, ich bin jetzt auch als Mann, ne, wenn ich da auch wieder zurück ins Männern kommen darf.
Ja,
durch,
klar,
ne?
Klar.
Aber ich habe so das Gefühl, so ich bin so unter eigentlich meiner eigentlichen Performance, ne, weil du kam jetzt wegen Porsche drauf. Ja. Und übrigens, ihr müsst mal in meiner Insta-Stories immer gucken, hin und wieder lasse ich droppen, was unser Produktionstteam für Autos ist.
Porsche fährt.
Porsche fährt. Alter, Macan S.
Grüße,
ne?
Gehen raus.
Babyblau. und
halt noch ein Düsseldorf gesichtet.
genau, also und ich, was wären die ersten drei Schritte quasi, ne, um wieder in die Performance halt reinzukommen? Das heißt, ich nehme an, ne, ich so psychisch, ja, Stress, Corporate, Unternehmertum, ne? Meine Werte sind wahrscheinlich dann nicht im Optimalbereich, ne? Nicht weit
aber
oben.
Unauffällig.
Aber unauffällig.
Genau.
Ne? Was wäre dann so mein drei Schritte, um wieder powerful zu sein?
Schritt eins, wie ich gerade schon gesagt habe, einfach in der Schulmedizin einmal abklären lassen, liegt irgendwas Krankhaftes vor oder nicht.
Mhm.
In der Regel ist es das ja nicht.
Ja.
So. Schritt zwei wäre dann für mich, über die Schulmedizin hinaus zu gucken, Nährstoffdiagnostik zu machen. Entweder kann ich das dann auch noch mit dem Hausarzt machen oder mit einem anderen Therapeuten. Oder ich gehe auch als Privatperson in ein freies Labor und lasse mir die Werte bestimmen. Dann habe ich zwar da noch niemanden, der sie mit mir bespricht, aber ich habe die Werte schon mal vorliegen und kann mir dann halt auch, je nachdem wie viel Vorwissen ich auch habe, da selber schon mal meine Schlüsse draus ziehen. Und du hast es gerade halt auch mit angesprochen, dieses Stressthema. Ich finde das sehr, sehr wichtig, wenn ich jetzt wieder ein bisschen den Schwenker mit in die Psychologie mache. Ich habe vorhin gesagt, je mehr Stress ich habe, desto einen höheren Bedarf habe ich halt.
Ja.
Und damit meine ich jetzt nicht nur, dass ich halt joggen gehe oder irgendwie körperlichen Stress habe, sondern auch meinen mentalen Stress. Und ich glaube, das blenden ganz, ganz viele Leute auch aus, wie viel Stress sie da eigentlich haben durch Druck und Erwartungshaltungen und Ansprüche, die ich meine, erfüllen zu müssen oder auch nicht. Glaubenssätze, transgenerationale Themen, die sich da weitertragen, gerade halt auch bei Frauen. Wenn ich da so aus der systemischen Therapie drauf schaue, finde ich das auch immer super spannend, was quasi so für Aufträge durch die Generationen durchgegeben werden, was mich innerlich in so einem Hamsterrad hält.
Und wie kann man das üben, das wahrzunehmen?
Ich würde mal schauen, was für Glaubenssätze ich habe. Angefangen von diesen Klassikern, so Indianer kennt keinen Schmerz, erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Das kenne ich noch so, ja. Jungs weinen nicht, ist auch so ein Klassiker.
Nur die Harten kommen im Garten.
Nur die Harten kommen im Garten.
Und also Frauen so typisch so, ich schaff das schon oder ich muss da jetzt durch und Zähne zusammenbeißen, sowas.
Augen und durch, sowas.
Du musst das alleine schaffen, du musst das alleine hinbekommen. Ne?
Vielleicht finde ich da auch irgendwelche Sätze, die für mich individuell einfach noch sind, die mal jemand so im Nebensatz zu mir gesagt hat beispielsweise, was aber so hängen geblieben ist irgendwie.
Das ist bei mir oft, das ist bei mir krass. Diese externen Stimmen, die ich internalisiert habe. Mhm. Ne? Bei mir sind ja mal zwei gewesen. Ne? Du musst fall nicht auf.
Fall nicht auf, ja.
Ne? Fall nicht auf, Torn. Wir sind hier zu Gast in Deutschland.
Ja.
Und du musst aber doppelt so hart arbeiten, um die gleiche Anerkennung für die Deutschen zu bekommen.
Mhm.
So.
Ja.
Das habe ich komplett internalisiert. Das waren nie meine eigenen Stimmen.
Das ist eine wichtige Übung, ne? Ich glaube, jeder und jeder von uns kennt da Stimmen von Eltern, Lehrerinnen, Großeltern. Auch gut gemeinte Dinge sind das ja oft, ne? Auf die so wie so ein Lob gemeint sind, die aber sich oft so festsetzen in einem sehr starken Antriebsdenken dann auch und dem Gefühl, ich muss dann immer so performant sein oder so, ne? Ja. Okay, und die dann einfach mal sich selbst mal so bei der Brust zu nehmen und sagen, okay, das, die kommen immer wieder.
Mhm. Ja, wie rede ich auch mit mir selber?
Mhm.
Also jeder hat ja irgendwie so eine Stimme im Kopf und wenn ich jetzt einen Fehler mache und sei es halt nur, dass mir die Kaffeetasse morgens umfällt, wie rede ich da mit mir? Das macht auch schon ganz, ganz viel mit aus. Und wenn ich das, was ich mir selber sage, nicht einer geliebten Person sagen würde, sollte ich da anfangen, mal zu hinterfragen.
Ich finde es auch mal da ganz hilfreich, wenn man so viel Sätze von ich muss, ich sollte im Kopf hat, dass es manchmal ja ganz schwer, das aufzulösen, sich einfach das Gegenteil zu erlauben. Dass man dann einfach mal sagt, ich kann, ich darf Hilfe annehmen beispielsweise. Ja. Ne? Dass man es eher so wie so ein Kontinuum macht und nicht sagt, okay, denn diesen Glaubenssatz, den müssen wir jetzt abgeben, sondern auch erstmal verstehen, wo kommt der her und wie kann ich den wenigstens ein bisschen zu einer Option machen. Weil ich glaube, das ist ja auch was viele erfolgreiche, aber auch getriebene Menschen kennen, dass es gar keine Alternative dazu gibt, sondern ich habe das immer so gemacht und ich muss weitermachen. Ja.
Ja. Eine ganz schöne Übung, die ich immer auch meinen Klientinnen dazu mitgebe, ist wirklich mal sich ein Blatt Papier zu nehmen. Wenn ich ganz viel Lust habe, auch mehrere Blätter und mal so ein paar Sätze zu sammeln.
Mhm.
Und dann lege ich die im Raum aus und stelle mich mal in die Mitte.
Mhm.
Und guck mal, wie ich mich damit fühle.
Mhm.
Wo fühle ich das vielleicht auch? Kommen irgendwelche bekannten Emotionen auch hoch, ohne dass ich sie vielleicht wirklich benennen kann, aber ich spüre das.
Mhm.
Dann frage ich immer, wenn du das so siehst, was würdest du gerne damit machen?
Ja.
Dann kommen ganz unterschiedliche Antworten von drauftreten zu verbrennen hatte ich auch schon.
Mhm. Aus dem Fenster werfen
hatte ich schon. Aus dem Fenster werfen so und ich sage immer, alles klar, mach.
Ja. Ja.
Bitteschön, mach.
Mhm.
Und dann hast du ganz viel Raum geschaffen für Neues.
Mhm.
Und dann nimmst du dir nochmal einen Stapel Blätter und schreibst die Sätze auf, die du dir entweder selber lieber sagen würdest oder die du als Kind hättest hören müssen.
Mhm. Mhm. Schön.
Und du machst es nochmal und legst die wieder aus und guckst mal, fühlt sich das anders an. Und du hast es gerade auch schon gesagt, es ist jetzt nicht so von einem auf den anderen Moment. Und auch diese Übung kann es leider nicht schaffen, dass man den Glaubenssatz dann sofort ausgelöscht hat. Der wird einem immer wieder begegnen. Aber wenn er mir bewusst ist, kann ich auch bewusst damit umgehen.
Genau.
Und dann eben mich dazu entscheiden, den loszulassen und zu sagen, ja, so war das.
Mhm.
Ich habe mir aber jetzt ja was anderes ausgesucht.
Mhm.
Und ich darf Hilfe annehmen. Ich darf um Hilfe fragen. Ja. Und wenn ich dann in die Umsetzung gehe, da ist immer der schwierigste, aber auch der magische Moment, weil Emotionen und Logik, andersrum, Emotionen hören nicht so gerne auf Logik.
Ja.
Das ist immer der Teil, wenn dann jemand vor mir sitzt und sagt, ich weiß das ja.
Ja,
weiß ich, dass du das weißt, du fühlst dich trotzdem so.
Mhm.
Die Emotionen müssen das durchleben.
Mhm.
Denen reicht das nicht, das nur zu wissen oder dass der Logikteil im Gehirn sagt, ja, wir wissen das ja eigentlich, dass das nicht so schlimm ist. Du musst es machen und ganz platt gesagt lernen, dass die Welt nicht in Flammen aufgeht.
Mhm.
Mhm.
Und ich finde, da kann man sich schon auch so kleine Stützen einmal bauen, ne? Genauso wie man Sachen aufschreibt, die dann neu dazukommen.
Mhm.
Dann lasse ich auch gerne mal Klientinnen einfach den favorisierten neuen Glaubenssatz, neuen Leitsatz nehmen und dann kann man ja ganz plakativ als Handy-Hintergrund machen.
Ja,
sich an den Spiegel hängen, irgendwo, dass man ihn immer wieder einübt, wie so sein neues Mantra, ne? Weil das braucht unser Gehirn ja auch einfach diese Wiederholung. Und das ist ja auch ganz schön, ne? Weil so dieser Self-Talk dann auch geübt wird.
Total, Bestseller-Buch hier von dem kleinen Bruder von Naval Ravikant, was mein Idol ist, in den Spiegel zu sprechen und sich die Sachen zu sagen, also sich auch zu sehen. Und ich finde das halt so schön, an der Übung das Räumliche halt zu machen. Was ich früher von meiner Coach gelernt habe, was ich gemacht habe, ist, dass ich diese inneren Stimmen gesammelt habe. Dann musste ich quasi jede innere Stimme, habe ich quasi als das der skeptische Ton.
Ja.
Ne? Mhm. Das ist der dass der überhebliche Ton, so, ne?
So ein bisschen so dein inneres Team.
Genau, mein inneres Team, also quasi, dass ich meine 4, 5, 6, 7 Stimmen ne, zum Thema aufgeschrieben habe und dann haben wir uns in den Raum gesetzt und dann habe ich die Schüler verteilt, wer sitzt bei wem, ne, wer sitzt links, ne, der Überhebliche sitzt dem Skeptischen gegenüber, weil die sind Feinde, so, ne, die haben ja gar keinen Bock aufeinander, so. Und dann machst du halt diese ganzen Schilder dran. Und immer wenn eine Stimme redest und diese Stimme personifizierst, musst du dich auf den Platz halt setzen.
Mhm.
Ne?
Ja.
Und dadurch gehst du natürlich noch viel stärker in diese Emotion und in dieses Gefühl halt rein. Und du merkst halt auch direkt, wer ist ein bisschen lauter und wer bist wirklich du?
Ja.
Ne? Oder wer ist eigentlich nur so ein Echo eigentlich? So ist gar nicht ein Ton, ne? So eine
Weil
Anrichtung.
Die Gefühle dann auch auf jedem Stuhl aufkommen, das finde ich auch mal sehr krass.
Total, ja, ja. Habe ich auch mal auch Spaß als Kathi, meine Ehefrau, von einer wichtigen Lebenssituation habe ich das auch mit der gemacht und sowas. Ne? Und du hast halt gemerkt, Frauen nicht alle Frauen, ich will jetzt nicht pauschal sehen, aber die zeigen ihre Emotionen viel schneller, wie krass das gemacht hat, als sie sich dann auf einen Stuhl gesetzt hat, was eine sehr emotionale Person war, weil es so ein Geflecht war, wo sie in einer Rolle war, die sie vielleicht in ihrem Leben vermisst hat, ne? Ja. Aber das war aber eigentlich die falsche Konstellation, ne? Und das war auf einmal so eine Doppelrolle, die sie angenommen hat. Und da kamen direkt die Tränen.
Ja,
und das finde ich total wichtig, um sich diesen Emotionen auch mal bewusst zu werden. Finde ich gut. Okay. Und jetzt, ne, man macht dann diesen Self-Talk, man hat diese inneren Stimmen. Und wie lange, frage ich euch beide jetzt mal, ja? Wie lange dauert eigentlich so? Ich weiß, ihr sagt jetzt, kann man nicht, das hängt individuell ab oder sowas, ja?
Genau.
Aber das ist.
It depends, ne? Erzähl.
Ja, mit Übungen, ne? Und wir sind diszipliniert und meinen es auch wirklich ernst. Aber habt ihr Erfolgsbeispiele aus eurer Arbeit, wie Leute wirklich Stimmen wegbekommen oder werden sie nur leiser?
Beides, würde ich sagen. Also man kann schon Dinge für sich auflösen, wie schnell das jetzt geht, wie krass das ist, ob das so ein Aha-Moment, auch das gibt's mal, ne? Dass überhaupt verstanden wird, das ist die Stimme gar nicht von mir, sondern irgendwas, was ich immer wieder höre und das dann anzuerkennen. Oft ist es aber auch eher, also ich arbeite eigentlich gerne mit Dingen erstmal abzuschwächen, weil das, man muss ja auch nicht alles abwerten, was man nutzt an inneren Glaubenssätzen, sondern es hat ja auch eine Funktion erfüllt. Ja. Aber ich würde sagen, beides, ne? Also abschwächen, austauschen, üben, ja.
Ja, würde ich auch voll mitgehen. Also ich mache das auch gerne so ähnlich, also das ist ja auch eine Form von Aufstellungsarbeit, die du mit den Stühlen gemacht hast, dass ich das auch mit einem inneren Team mache, mit drei Eigenschaften, die ich an mir mag und zwei, die ich nicht so an mir mag.
Mhm.
Und ganz häufig bei meinen Klientinnen kommt dann sowas wie Angst und Kontrolle auch mit auf. So. Ich sage auch immer, die haben ja eine Funktion. Also, die wollen dich ja schützen. Gerade Angst ist ja die Schutzfunktion schlechthin.
Ja.
Das heißt, die haben ja auch eine Berechtigung, dass sie da sind. Und alles hat immer seine Vor- und Nachteile. Auch dein Skeptiker hat mit Sicherheit auch mal positive Ereignisse in deinem Leben hervorgerufen.
Mhm.
Und das finde ich ist auch immer da erstmal so von diesem Schwarz-Weiß-Denken wegzukommen, zu sagen, okay, das ist ein Anteil in mir. Den mag ich vielleicht nicht so.
Ja.
Der ist trotzdem auch gut für mich. Und was braucht der vielleicht? Ne? In deinem Fall jetzt, okay, der Überhebliche und der Skeptische, die können sich nicht leiden. So. Mhm. Vielleicht haben sie aber doch irgendwo ein gemeinsames Ziel.
Mhm.
Und das verändert auch schon wieder die Perspektive da drauf. Das mache ich auch sehr, sehr gerne. Und
ich frag mein Coach immer, wenn ich so ein Gefühl beschreibe, was ich eigentlich doof finde, sagt immer, was stellen Sie damit sicher? Ne? Ich verstehe die Frage nie so. Was stellen Sie damit sicher? Ne? Aber ja, natürlich stellt das Anspannung. Ne? Anspannung ist, du bist halt da. Ne? Das ist halt Vorsicht. Ja, es ist halt quasi Alarmbereitschaft. Ne? Ist aber halt Schutz. Ja,
das auch zu dem, was du gesagt hast. Ne? Ich darf nicht auffallen. Das heißt, ich muss immer so ein bisschen Kontrolle und irgendwie so Halb-Acht-Stellung haben, damit ich irgendwie weiß, ich habe alles im Griff. Ja,
ja genau. Also du darfst nicht auffallen, hat bei mir zumindest die Fähigkeit trainiert, ultra gut den Raum zu lesen, um möglichst effizient und schnell in Camouflage-Mode zu gehen.
Ja.
Das heißt, schnell mimiken, Körpersprache lesen, so, ne?
Ja.
Quasi verstehen, wie das Game ist und halt ganz schnell einfach in Camu zu gehen, so. Und das ist natürlich eine Fähigkeit, die mir später im Leben an manchen Stellen natürlich auch geholfen hat, wenn ich sie strategisch einzusetzen weiß. Mhm. Ja, ist ja durchaus eine Fähigkeit, den Raum lesen zu können.
Ja, und ich glaube, darum geht's viel, ne? Sich erstmal so, und das hast du ganz am Anfang gesagt, ganz ehrlich mit sich sein, einfach mit sich auseinandersetzen. Wenn man was ändern will, und das ist ja oft, wenn Leidensdruck da ist, ein krasses Symptom da ist, dann geht man ja mal auf die Suche. Und das ist ja nicht immer nur was Schlechtes, sondern man geht ja da oft daraus hervor mit ja Wissen über sich selber, Wissen, was man tun kann, sei es auf einer Nährstoffsupplementationsebene oder der inneren Arbeit. Ne? Ich glaube, das ist ganz wichtig. Ja.
Ja, und ich finde, beides ergänzt sich halt sehr, sehr gut.
Ja.
Wenn ich dann wieder ein bisschen mehr Energie habe oder mein Körper zellulär entstresst ist, besser Hormone und Neurotransmitter herstellen kann, wie bei meiner Beispielklientin. Die hatte dann natürlich auch viel mehr Energie, sich wieder mit anderen Bereichen im Leben auseinanderzusetzen.
Mit sich selbst.
Mit sich selbst. Klar. Und deswegen sind das zwei Bereiche, die sich für mich nur gegenseitig potenzieren können.
Ja. Total. Und ich glaube, ne, das ist klar, dass das jetzt nur so ein Bird's-Eye-View war. Wir haben jetzt irgendwie über 5 wichtige Werte gesprochen. Wir haben ein bisschen über innere Arbeit gesprochen. Jetzt hast du ja Gott sei Dank auch ein Buch geschrieben.
Ja.
Ne, August 26 kommt raus. Und das ist sicherlich auch nochmal was, wo viel von dem, was du in deiner Arbeit machst, nochmal kondensiert ist. Ne? Also,
genau.
Ja. Wie heißt das Buch?
Nebel im Kopf, Blei in den Knochen.
Mhm. Und das ist so ein bisschen auch, wie du gesagt hast, so ein Buch, das auch Menschen empowern kann, ne? Also so Hilfe zur Selbsthilfe.
Ja, genau. Also es greift auch einiges von dem auf, worüber wir jetzt schon gesprochen haben. Nochmal ein bisschen mehr in die Tiefe. Ich gehe mehr mit auf die Zusammenhänge von Körper und Psyche, Nährstoffe, Stoffwechsel etc. ein.
Cool.
Aber gebe eben auch Tipps und Übungen mit an die Hand, wenn es um sowas wie Glaubenssatzarbeit geht, sodass man eben am Ende ein Handbuch hat, um sich selber besser helfen zu können.
Super, das ist ja sowieso immer ein ganz, ganz wichtiger Hebel, ne? Sich selbst da irgendwie die Tools an die Hand zu nehmen, damit man wirklich auch, weil wir es ja im Alltag umsetzen wollen. Ja. Und das fragen wir immer unsere Gästinnen so ganz zum Abschluss, was ist denn so dein persönlicher Health- oder Mental-Health-Hack? Also was ist dein wirklich Go-To, den du gerne teilen kannst?
Auch gerne deinen Supplement-Stack dazu ergänzen, weil wir ja diese Achsen
haben. Ja, voll gerne.
Also wenn es wirklich um Mental Health geht, für mich ist mit dem Hund in den Wald gehen. Ich bin totaler Waldmensch. Sobald ich irgendwie Grün um mich habe und Rauschen von den Blättern, ist bei mir direkt Entspannung pur. Und Supplement-Stack, Eisen. Auf jeden Fall. Ich check's bei mir auch regelmäßig, weil das halt bei mir so schwierig ist mit der oralen Supplementation. Magnesium, Omega-3, Selen nehme ich auch immer noch mit dazu, eben auch für die Schilddrüsengesundheit. Ich glaube, das ist so und B-Vitamine. So, ich wollte gerade sagen, irgendwas vergesse ich gerade noch, aber die B-Vitamine.
Oh ja, und um den Bogen zum Anfang zu machen, jetzt fühlst du dich voller Energie, ne? Du hast irgendwie für dich so total. Schreibst ein Buch, genau, bist da total.
Ja, also.
In deiner Kraft.
Sonst würde ich das mit der Selbstständigkeit und Alltag managen, Buch schreiben, all das auch gar nicht schaffen. Also die Symptome, die ich damals hatte, diese Antriebslosigkeit, die Schlafprobleme, dieses Brainfog-mäßige, die habe ich gar nicht mehr.
Super cool. Ja, dann ganz lieben Dank erstmal für die Reise, sozusagen deine Reise so als Einstieg und Exemplar für was wir lernen durften über Nährstoffe, für Frauen, für andere Menschen, unter anderem Porsche-Fahrende.
Das ist nicht normal, muss nicht normal
sein. Genau, ne? Immer wieder sich die Frage zu stellen, ne, wenn ich so eine starke Intuition habe, irgendwas stimmt nicht, dem auch nachzugehen. Wir haben sowohl messbare Hebel als auch wirklich diese Selbstarbeit, wo man ja sowieso eigentlich jeden irgendwie zu einladen darf, sich mal mit seinem inneren Anteil auseinanderzusetzen. Ja, ganz lieben Dank, dass du da warst, Vanessa, und happy book launch.
Dankeschön. Und danke auch nochmal für die Einladung.
Gerne. Stay healthy.
Stay nerdy.
Dieser Podcast dient ausschließlich der allgemeinen Informationsvermittlung. Die Inhalte ersetzen keine individuelle ärztliche Beratung, Diagnose oder Behandlung und stellen keine Therapie oder Handlungsempfehlung dar. Sie spiegeln den aktuellen Wissensstand zum Zeitpunkt der Aufnahme wider. Es werden keine Heilversprechen gegeben. Bitte wendet euch bei gesundheitlichen Fragen oder Beschwerden immer an eure behandelnde Ärztin oder euren behandelnden Arzt.